So. Guten Morgen, ihr Heiligen in Herbolzheim und Umgebung. Gnade und Friede euch von Gott, eurem Vater und von Jesus Christus. Das ist doch genau das, was wir brauchen, oder? Gnade und Friede. Das ist genau das, was wir brauchen für diese Zeit. Und es ist auch der Anfang des Philipperbriefes. Wir haben heute schon aus dem Philippa gehört. Ich war selber ein bisschen überrascht über das Thema. Ich hatte wirklich den Eindruck, ich soll mit euch den Anfang des Philipperbriefes lesen. Und heute haben wir schon diesen Christus-Hymnus gehört, wie Gott sich klein gemacht hat, und um dann erhoben zu werden über alles. Und wir haben gerade auch gehört, ja, vom Philippa. Freut euch. Ja, und dass Gott sich wirklich um diese kümmert, um uns kümmert. Wir haben gehört von Freude und Leid oder wie Freude im Leid spürbar werden kann. Wenn irgendwas darüber spricht, dann der Philipperbrief. Weil der Paulus aus der Gefangenschaft schreibt und er sagt, freut euch. Ja, und es ist es wert, durch Christus zu leiden. Es ist es absolut wert. Und ich will mit euch einfach den Philipperbrief, aber nur den Anfang erstmal anschauen. Und je mehr ich mich da reingegangen bin, habe ich gedacht, ja, das ist so ermutigend. Und ich hoffe, du hörst diese Ermutigung von Jesus selber für dich, für dein Leben hinein. Wir lesen einfach mal zusammen von Vers 1 bis Vers 11. Ihr dürft gerne laut oder halblaut mitlesen. Wir wollen das Wort Gottes in den Mund nehmen. Der erste Teil, die ersten zwei Verse, habe ich aus der Elberfelder Übersetzung genommen und die restlichen dann aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Und immer, wenn ich ihn um etwas bitte, bete ich auch mit Freude für euch. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an für Gottes gute Botschaft eingesetzt. Und das tut ihr bis heute. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch bis zu dem Tag weiterführen und vollenden wird, an dem Christus Jesus wiederkommt. Es ist durchaus angemessen, wenn ich so über euch denke, weil ihr mir besonders am Herzen liegt. Denn ihr alle habt Anteil an der Gnade, die ich sowohl als Gefangener erfahre, als auch dann, wenn ich das Evangelium verteidigen und seine Wahrheit bekräftigen muss. Gott weiß, dass ich mich nach euch allen mit der ganzen Liebe sehne, die Christus Jesus mir gab. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher an Erkenntnis und Verständnis wird, damit ihr euch für das entscheidet, worauf es ankommt. Am Tag des Christus sollt ihr rein und tadellos vor ihm stehen, erfüllt mit dem, was aus der Gerechtigkeit gewachsen ist, die Christus Jesus euch geschenkt hat. So wird Gott geehrt und gelobt. So, wir haben hier also die Gemeinde in Philippi. Ich will ganz kurz was zu dieser Gemeinde sagen. Philippi, das liegt in Mazedonien, also heute Nordgriechenland. Und hier entstand die erste Gemeinde in Europa. Die Gemeinde in Philippi war tatsächlich die erste Gemeinde in Europa. Wir wissen das, wir kennen das von Paulus. Er wollte eigentlich in andere Gegenden gehen, aber es heißt, der Heilige Geist hat es ihm verwehrt. Und dann hat er diese Vision gehabt von diesem Mazedonier. Und so kam er nach Europa und hat in Philippi tatsächlich die erste Gemeinde gegründet. Da kann man heute noch Ruinen sehen. Es ist UNESCO-Welterbe geworden, noch gar nicht so lange her, 2016. Man hat anerkannt, die erste Gemeinde in Europa, was für eine Bedeutung. Wie hat sich denn diese Gemeinde gegründet? Und ich musste eigentlich schmunzeln, als ich darüber nachgedacht habe. Es war eigentlich eine römische Provinz in Philippi. Da haben sich Soldaten niedergelassen, die haben dort Land bekommen. Und dann waren da aber auch noch einige Juden, die hatten aber keine eigene Synagoge, sondern die hatten solche Gebetsstätten, oft auch draußen. Und da war am Fluss war so eine Gebetsstätte. Da heißt es also, auch in der Apostelgeschichte 16 können wir das lesen, wie Paulus dahin kam mit seinen Gefährten und dass sie da am Fluss eine Gebetsstätte vermuteten. Und da waren ein paar Frauen, die gebetet haben. Und unter diesen Frauen war Lydia, diese Purpurhändlerin. Und sie hat Paulus gehört und es hat sie getroffen, ins Herz getroffen. Sie hat sich bekehrt, sie wurde auch getauft und dann hat sich eine Hausgemeinde gegründet in Philippi. So, es ist aus einer Hauskirche im Prinzip entstanden mit ein paar Frauen und ich habe geschmunzelt, weil ich gedacht habe, oh, kommt mir bekannt vor, ja, auch wie Gott manchmal wirkt, ja. Paulus kam da nicht hin und hat erstmal mit irgendwelchen Leitern gesprochen, gesagt, so hier, ja, wir wollen hier Gemeinde gründen, sondern es hat begonnen mit einer Gebetsversammlung. Es hat begonnen mit ein paar Frauen, die das Evangelium aufgenommen haben. Und wir wissen, wie es weitergeht. Paulus und Silas, sie waren da und sie sind auch rumgelaufen. Und dann war da diese Magd mit diesem Wahrsagegeist. Und sie haben in der Kraft von Jesus Dämonen ausgetrieben. Und dann war ein Aufruhr in der Stadt. Sie kamen ins Gefängnis. Wir alle kennen die Geschichte. Ja, wie Paulus und Silas mitten in der Nacht Lobpreis machen. Sie sind schwer gefoltert worden. Sie ehren trotzdem Gott mitten in der Nacht und es kommt dieses Erdbeben. Die Gefängnistüren öffnen sich und der Kerkermeister will sich das Leben nehmen. Und sie sagen, halt, wir sind alle noch da. Und der Kerkermeister bekehrt sich, Kerkermeister von Philippi. Und auch er lässt sich taufen. Sie hören das Wort Gottes und er lässt sich taufen. Und so entsteht Gemeinde in Philippi. Das ist diese erste Gemeinde, die dort entstanden ist. Wir kennen diese berühmten Worte von diesem Kerkermeister, wie er sagt, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ja, das ist seine erste Frage, als er ihnen begegnet. Und sie sagen, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet und dein Haus. Und das ist bis heute noch die Frage, wie kann man gerettet werden? Glaube an Jesus und du wirst gerettet werden. Und nachdem dann Paulus gegangen ist, also die Gemeinde dann auch verlassen hat, die ist dann regelrecht aufgeblüht. Ja, und diese Gemeinde oder diesen Ort Philippi, es gab es bis ins Mittelalter, war das eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Sitz. Und diese Gemeinde war also noch, nachdem Paulus weg war, sehr innig mit ihm verbunden. Sie haben ihn unterstützt. Wir lesen das an anderen Stellen in der Apostelgeschichte, wie sie finanzielle Unterstützung gegeben haben, wie sie gebetet haben. Und umgekehrt, Paulus war auch sehr innig mit ihnen verbunden. Er kam mindestens zweimal noch zurück, kam bei ihnen durch und dann hat er ihnen diesen Brief, wie ich finde, zusammen mit dem Epheserbrief, einen der schönsten Briefe von Paulus geschrieben, mit denen er sie ermutigt hat, gestärkt hat und mit denen er ganze Generationen von Christen bis zum heutigen Tag wirklich ermutigt hat, gestärkt hat, auch gerade in Leiden oder auch gerade in Situationen, die eben nicht so prickelnd sind, ja, und sie gestärkt hat. Und deswegen kann das auch für uns heute oder soll für uns heute hoffentlich sehr, sehr ermutigend sein, was Paulus dieser Gemeinde schreibt, weil es auch, wir wissen, es ist inspiriert, auch für uns relevant ist, für uns als Gemeinde, für uns als Gläubige. So, und Paulus schreibt hier also an die Heiligen in Philippi, genauso wie hier an die Heiligen in Herbolzheim. Wer von euch ist denn ein Heiliger? Ah, man merkt, ihr habt alle diesen Kurs Freiheit in Christus gemacht. Ja, ja, wir sind Heilige, wir sind Heilige. Wie auch immer wir uns fühlen, in manchen Übersetzungen steht da gar nicht an die Heiligen, sondern an die, die heilig sein sollen oder an die, die geheiligt wurden. So, es wurde von manchen Übersetzern vermieden, das so krass zu sagen, ihr seid Heilige. Aber wenn man sich das Wort heilig anschaut, was heißt denn heilig? Heilig heißt abgesondert für Gott. Abgesondert für Gott. Das ist das, was heilig bedeutet, dieses Wort heilig. Und Heilige sind nicht irgendwie eine geistliche Elite, die jetzt schon besonders durchgeheiligt sind, ja, den man schon anzieht, die so eine Aura um sich haben oder was auch immer. Oder die ganz Besonderen, die schon echt viel für Jesus bewirkt haben. Sondern heilig, wenn heilig abgesondert bedeutet für Gott, dann heißt es Gottes Eigentum. Heilige sind Gottes Eigentum. Wenn jemand ein Heiliger ist, dann ist da ein Siegel drauf. Und Gott sagt, sie gehört zu mir. Oder er gehört zu mir. Das ist das, was heilig bedeutet. Und natürlich hat es dann auch eine Auswirkung darauf, wie du lebst. Wenn du dir klar bist, dass du Eigentum Gottes bist, ja, dann lebst du abgesondert. Dann lebst du nicht mehr wie alle anderen. Das ist ganz klar. Und was wir hier auch schon in dieser Begrüßung sehen, Wir können gerade die Verse immer eingeblendet lassen, die jeweiligen, ja, solange wir noch da dran sind. Was wir hier auch schon sehen, ist, dass er die Heiligen grüßt samt den Aufsehern und Dienern, also das sind die Ältesten und die Diakone, ja, das sehen wir hier auch schon, also wir sehen hier nicht, das ist aber nur am Rande, dass es also eine Gemeinde ist, die im Plural, ja, von Aufsehern und Dienern da geleitet wird und die grüßt er mit den Heiligen. Also wir haben hier nicht irgendwie eine Hierarchie oder irgendwelche Titel, sondern das sind eigentlich Funktionen, die der Gemeinde dienen. Wo Paulus apostolische Strukturen gelegt hat für diese Gemeinde, damit es eine gesunde Gemeinde ist, die in der Kraft von dem, was Gott in die Gemeinde hineinlegen will, dienen kann. Und diese Gemeinde, sie war sehr lebendig, ja, die waren sehr, sehr lebendig dabei, alle. Eben nicht nur die Leiter, sondern alle, die da drin waren. Sie haben zusammen mitgedient, damit Gottes Wille geschieht in dieser Stadt. Und dann geht es hier weiter mit Gnade und Friede sei euch. Und dieses Friede, das war eigentlich eine sehr gängige Begrüßungsformel. Friede, Shalom. Damit hat man sich begrüßt. Ja? Eigentlich war die gängige Formel, Friede sei euch. Shalom. Im ganzen vorderasiatischen Raum wird es benutzt, also sowohl in Israel, ja, Shalom als Gruß, als auch in arabischen Ländern mit Salam, ist halt abgewandelt, aber eigentlich überall in diesem Raum wird es benutzt und es bedeutet Friede mit sich selber. Ja, also Friede, Einheit mit sich selber, was oft auch Gesundheit ausdrückt. Es bedeutet Friede miteinander, Einheit, kein Streit, kein Krieg. Also Friede, das, was wir in der Regel gängig unter Friede verstehen. Und es bedeutet auch Friede mit Gott. Also so viel steckt in diesem Wort Shalom. Ein Friede, der eigentlich alle unsere Lebensbereiche umfasst. So, wenn wir Shalom sagen, wenn wir jemanden begrüßen mit Friede sei dir, dann meinen wir das alles mit und wünschen das für den anderen. Wünschst du dir das auch? Friede. Friede mit dir selber. Da, wo vielleicht Unruhe ist mit dir selber. Friede mit Menschen. Da, wo du vielleicht in Spannung mit jemandem lebst. Friede mit Gott, wo noch irgendwie was hakt. Und das können wir wünschen, aber passiert es dann automatisch, nur weil ich es jemandem wünsche. Nein, ich kann wünschen, aber wie kommt es denn, dass dieser Friede kommt? Und deshalb ist es so wichtig, und das ist das, was bei vielen Grußformeln nicht dabei ist, dass der Paulus hier sagt, nicht Friede sei euch, sondern Gnade und Friede sei euch. Und die Gnade muss vorher kommen, damit der Friede kommt. Da, wo Gnade ist, da wird auch Friede kommen. Da, wo Gnade ist, dieses unverdiente Geschenk, von Gott her, dass Versöhnung, dass Friede möglich ist, da wird auch Friede kommen. So, wenn du mehr Frieden willst, dann streck dich nach Gnade aus. Kann Gnade wachsen? Ja, wächst in der Gnade, heißt es auch an einer anderen Stelle. So, wir können lernen, mehr und mehr von Gottes Gnade zu empfangen für diese Situationen, wo wir vielleicht noch nicht im Frieden sind. Und Friede kommt. Von Gott ist alle Gnade da, dass wir von uns aus im Frieden leben können. Glaubst du das? Das kannst du von Gott empfangen durch Gnade. So, und was dann kommt, ist ein Gebet von Paulus. Ich freue mich da immer, ich freue mich über jedes apostolische Gebet, ja, weil wir da unheimlich lernen können, wie können wir Menschen beten. Und da hilft es wirklich anzuschauen, wie haben denn die Apostel gebetet? Und hier haben wir wirklich die Gelegenheit, Paulus mehr oder weniger beim hier niedergeschriebenen Beten zuzuhören. Und er schreibt, jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Und immer, wenn ich ihn um etwas bete, bete ich auch mit Freude für euch. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an für Gottes gute Botschaft eingesetzt. Und das tut ihr bis heute. So, Paulus dankt Gott für diese Gemeinde. Er dankt Gott dafür, dass diese Gemeinde aufs Evangelium reagiert hat, dass sie tatsächlich das nicht nur gehört haben, hier rein, da raus, sondern dass sie darauf reagiert haben, dass sie gehört haben, dass sie angenommen haben, dass sie Jesus als Herrn gesehen haben, dass sie angefangen haben, Jesus wirklich Freiraum zu geben in ihrem Leben, damit etwas in ihrem Leben geschieht und dadurch auch zu Leuten geworden sind, die das Evangelium zusammen mit Paulus oder in der Folge von Paulus weiterverkündigt haben. Darüber freut er sich. Darüber, und wir sehen, dass er wirklich an diesen Menschen hängt. Auch später dann in Vers 8, wo er nochmal sagt, Gott weiß, dass ich mich nach euch allen mit der ganzen Liebe sehne, die Christus Jesus mir gab. Das hört sich so ein bisschen an, dass Gott hat mir jetzt Liebe gegeben für diese Gemeinde, aber da steht eigentlich in der Elberfelder steht da, dass ich euch mit der ganzen herzlichen Liebe von Christus Jesus nach euch sehne. Ich finde, das ist nochmal ein Unterschied. Jetzt kann der eine oder andere sagen, ja, das ist ja nur ein Wort. Nein, es ist ja ein Unterschied, ob Gott mir jetzt Liebe gibt für jemand, ja, gib mir Liebe und ich habe die, oder ob ich sage, ich empfinde diese Liebe, die Gott hat für diese Menschen. Und ich glaube, das ist hier der Fall, dass der Paulus sagt, mit der herzlichen Liebe von Christus, weil Christus lebt in mir, mit seiner Liebe sehe ich euch, mit seiner Liebe sehne ich mich nach euch. Und er hängt wirklich an diesen Menschen. Und wie kann jetzt das, was Paulus für die Gemeinde in Philippi empfindet, können wir sagen, ja schön, der liebt die halt, ja, was kann das für uns sein oder wieso ist das für uns relevant? Wenn der Paulus wirklich diese Liebe hat, die Gott empfindet über diese Gemeinde, dann ist es auch die Liebe, die Gott hat für diese Gemeinde, für diese hier, für uns hier. Diese herzliche Liebe, die in Christus ist, die von Christus kommt. Dieses Wort, das hier für diese Liebe gebraucht wird, wir wissen, im Hebräischen haben die ja oft so Bildsprache, das ist dieses mit dem ganzen Inneren, mit Herz, Leber, ja, also mit diesen Organen, da ist ein spezielles Wort, das dafür gebraucht wird. Und es bedeutet so viel wie Mitleid, Mitgefühl, Zuneigung, Liebe. Es ist also ein Konzept von Liebe, wo die ganze Barmherzigkeit, aber auch Zärtlichkeit von Gott, von Gottes Gedanken über uns durchkommt. Und das ist das, was Christus über euch, über jeden Einzelnen von euch empfindet, die ihr hier seid. Wenn ihr das an euch ranlassen könnt. Die herzliche Liebe von Christus für die Gemeinde. Er freut sich über euch. Genauso wie der Paulus sich freut über die Philipper, dass ihr das Evangelium angenommen habt, freut er sich darüber, dass ihr zu Christus gehört. Er freut sich darüber, dass ihr ihn angenommen habt, dass ihr vorwärts geht, dass ihr nicht nur hier Sonntag für Sonntag rein, raus, sondern dass ihr damit arbeitet, dass ihr dem Heiligen Geist erlaubt, in eurem Leben zu wirken. Und darüber kommt Freude. Und ich hoffe, dass auch bei euch Freude kommt. Wenn wir den Philipperbrief sehen und sagen, freut euch, jetzt freu dich mal. Ja, dann sage ich, okay, ich freue mich, ja, worüber denn? Ja, dass Gott mein Gott ist, okay, ja, ich freue mich. Aber man kann sich auch freuen darüber, was Gott im Leben von anderen gemacht hat. Und ich hätte gerne, dass du dich mal umschaust. Ich hoffe, du kennst jemanden. Schau mal Leute an, die du kennst. Und dann überlegst du dir, was hat Gott im Leben von dem Menschen gemacht? Ich hoffe, kennt ihr jemanden hier? Wenn ihr niemanden, also wenn jetzt Gäste da sind, die vielleicht niemanden kennen, dann schaut euer eigenes Leben an. Was hat Gott bei dir gemacht? Und überlegt mal, solange ihr sie kennt, in den Jahren, wie war der oder sie? Was hat denn Gott bei denen bewirkt? Könnt ihr da was sehen? Schaut sie an, schaut euch um. Wir nehmen uns die Zeit, das ist wichtig. Freut ihr euch über das, was ihr seht? Hey, ich freue mich. Ich freue mich, wenn ich euch sehe. Und ich weiß, bei einigen, wo ich sehr eng auch die Geschichte mitgekriegt habe, die letzten Jahre, ich freue mich so und ich kann nachempfinden, was der Paulus hat es bei denen in Philippi auch gesehen, hat gesehen, wie die von Menschen, die Gott nicht kannten, sich verändert haben. Auch als er später wiederkam und hat gesehen, wow, was für ein Gott. Und er hat sich gefreut über sie. Und ich freue mich über euch. Und ihr freut euch hoffentlich übereinander. Und wir haben so viel Grund zur Freude. Wir haben Grund zur Freude, wenn wir Gott anschauen, ihn erkennen. Aber wir haben auch Grund zur Freude, wenn wir uns gegenseitig anschauen und erkennen, was Gott getan hat. Ich hoffe echt, ihr freut euch. Und ihr habt auch diese herzliche Liebe zueinander, wenn ihr das seht und denkt, wow. Ja, was hat Gott da gemacht? Was hat Gott da gemacht? Und das ist eine Ermutigung, absolute Ermutigung. So, wenn du dich nicht freust mal, ja, dann schau dich um und lass dich erfreuen von dieser Tatsache, was Gott im Leben von uns gemacht hat. Und er hat dir auch eine Ermutigung auch für die Zukunft. Das ist dieser Vers 6, so wichtig. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch vollenden wird, auch weiterführen und vollenden wird an dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Das ist eine Ermutigung, nicht nur für jetzt, freut euch jetzt, sondern es heißt, hey, das, was Gott angefangen hat, er wird's fertig bringen. Er wird's fertig bringen. Wir kennen das auch, kommt auch im Hebräerbrief vor, Jesus, wir schauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Warum? Damit wir die Sünde ablegen können, nicht müde werden, damit wir mit Ausdauer laufen können. Deswegen schauen wir auf Jesus, den Anfänger und Vollender. Wir wissen, er hat's angefangen, er wird's auch fertig bringen. Auch dann, wenn du dich für einen besonders schweren Fall hältst, auch dann, wenn Dinge da sind, wo du immer wieder scheiterst. Ich habe so einen Bereich, wo ich immer wieder reinfalle und ich denke, das gibt's doch nicht. Kennt ihr das? Ja? Mal zu Bereichen und du denkst, ich weiß es doch eigentlich, wie kann das sein? Und etwas, was mir hilft, dann in diesem Moment, wo dieses ganze Scheitern über mich hereinbricht, dass ich sage, okay, Jesus, du hast es angefangen, du wirst es auch fertig bringen, ja? Du wirst es auch vollenden. Und ich will euch das wirklich ans Herz legen. Wenn der Feind wieder kommt und sagt, da, schau mal, wie du wieder, na. Ja, und diese ganze Leier von Verklagen, dann kannst du wirklich antworten. Und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes, kannst du entgegenhalten. Und dann gesagt, Jesus hat's angefangen und er bringt's auch fertig. Und damit will ich euch wirklich ermutigen, das zu nehmen als Waffe und zu sagen, Jesus hat es angefangen, er wird's fertig bringen. Auch wenn du noch nicht da bist, wo du sein willst. Wir sind manchmal sehr ungeduldig mit uns selber. Genau da, wo du noch nicht da bist, wo du sein willst. Oder wo dich was quält und denkst, wie kann das sein nach so vielen Jahren, dass es immer noch so ist? Und dann sollst du sagen, statt dich darüber zu ärgern, sollst du sagen, Jesus, du hast es angefangen und du wirst es zu Ende bringen. Glaubst du das auch für andere? Oder nimmst du das auch für andere? Vielleicht habt ihr euch vorhin umgeschaut und da kam Freude über den einen oder anderen. Bei dem einen oder anderen habe ich gedacht, naja, der könnte schon noch. Komm, seid ehrlich. Vielleicht habt ihr das vorhin nicht gedacht, weil wir jetzt gerade in diesem Gottesdienst, das kam ja nicht. Aber wenn wir so manche Leute anschauen in der Gemeinde, jetzt komm, ganz ehrlich, da denkt man doch schon, ey Mann, der könnte jetzt echt mal, ne? Hast du den Glauben, dass der es in deinem Bruder, in deiner Schwester angefangen hat, dass er es auch fertig bringt? Dann lass uns doch, statt uns jetzt darüber aufzuregen oder dass wir sagen, ja, der ist noch, ja, Gott hat echt schon viel gemacht, aber lass uns doch da einfach auch das Schwert des Geistes nehmen und sagen, Gott, du hast es in ihr oder in ihm angefangen, du wirst es fertig bringen. Wir fangen an zu beten und wir fangen an zu danken vor allen Dingen. Und wir sagen, danke Gott, dass du am Werk bist. Danke, dass du Schritt für Schritt, auch wenn es manchmal nur kleine Millimeter sind, Schritt für Schritt mit ihm, mit ihr weitergehst. Und wir brauchen diese prophetische Sicht. Wir brauchen diese Sicht, dass der Tag kommt, an dem sie vollendet sind. Wir brauchen diese Sicht, dass Gott es fertig bringt. Das ist ermutigend, ja. Wir werden ermutigt sein, dass auch sowohl bei uns als auch bei den anderen wirklich Jesus der Anfänger und auch Vollender ist davon. Das wird uns ermutigen. Und das ist keine fatalistische Sicht im Sinn von, Gott fängt's an, Gott macht's auch, kann ich ja, einfach muss ich gar nichts machen, ja, mache ich am besten gar nichts. Das ist nicht fatalistisch. Wir hatten letzte Woche schon, hat der Josua darüber gesprochen, dass wir loslassen, ja, das eigene Loslassen, die eigene Vorstellung loslassen und in dieser Einfachheit zu Jesus kommen. In ihm zur Ruhe kommen, vor ihm zur Ruhe kommen. Und das heißt nicht, und das hat er auch klar gemacht, das heißt nicht, dass wir gar nichts tun, sondern es heißt, dass wir nicht unser eigenes tun, dass wir nicht unsere eigenen Vorstellungen von Gott oder von dem, wie es laufen sollte, durchsetzen, sondern dass wir von den eigenen Werken zur Ruhe kommen. Das heißt aber nicht, dass wir ab jetzt einfach gar nichts mehr machen und wir schauen mal, was Gott so macht. Sondern es bedeutet, dass wir die Dinge tun, die Gott uns aufträgt. Und das sind Werke, das sind vorbereitete Werke, die Gott für dein Leben hat. Für jeden Einzelnen von euch hat Gott was vorbereitet. Und er will, dass du da hineinkommst, aber dass du loslässt von deinem eigenen. Und deswegen sagt der Paulus auch hier jetzt nicht, wir machen jetzt gar nichts, Gott macht schon, sondern im Anschluss daran, dass er sagt, er ist der Anfänger und Vollender, er wird es auch fertig bringen, betet er jetzt, dass etwas geschieht. Und das finden wir in Vers 9 bis 11, die schauen wir jetzt mal an. Und da können wir dann auch gerne bleiben auf dem Vers. Was betet er denn jetzt für diese Gemeinde? Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher an Erkenntnis und Verständnis wird, damit ihr euch für das entscheidet, worauf es ankommt. Am Tag des Christus sollt ihr rein und tadellos vor ihm stehen, erfüllt mit dem, was aus der Gerechtigkeit gewachsen ist, die Christus Jesus euch geschenkt hat. So wird Gott geehrt und gelobt. Schauen wir uns mal den ersten Teil an. Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher an Erkenntnis und Verständnis wird. Hier betet der Paulus nicht um mehr Liebe, stimmt? Und das ist eigentlich auch logisch, weil an anderer Stelle heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wir müssen also nicht hingehen, wenn jemand uns da zuwider ist, dass wir sagen, Herr, gib mir Liebe für diese Person. Es gibt da dieses Lied, More Love, More Power, kennt ihr das? Irgendwie, ich singe das nicht gern wegen des Textes, dass ich sage, mehr Liebe, mehr Liebe. Nein, ich brauche nicht mehr Liebe, sondern was der Paulus hier betet, ist diese Liebe, die wir haben, dass die reicher wird an Erkenntnis und Verständnis. Okay, so Liebe, es gibt ganz viele Definitionen von Liebe, ja, wird ja heute alles drunter verstanden, aber eine Liebe, die geprägt ist von Erkenntnis und Verständnis, nämlich von einem genauen Kennen von etwas, das wäre das Erste, diese Erkenntnis, und zwar genaues Kennen von Gott, wie ist Gott, aber auch genaues Kennen von dem anderen, mit Schwächen, ja, mit den Stärken und mit den Schwächen. Das ist eine Liebe, die, ich will manchmal sagen, trotz dieser Stärken und Schwächen liebt. Oder gerade weil wir was gesehen haben da drin. Und dieses Verständnis, diese Einsicht, Wahrnehmung, Unterscheidung dabei ist, wie kann ich mit dem anderen umgehen? Was braucht er? Das ist eine ganz andere Art von Liebe. Wenn die Liebe sich mit Erkenntnis und mit Verständnis gepaart ist, dass ich den anderen nicht einfach nur pauschal liebe, ja Gott sagt, ich soll alle Menschen lieben, liebe ich die halt mal. Sondern ich kenne die. Und dann kommt da diese Liebe, von der wir vorhin geredet haben, dieses herzliche Erbarmen, da wo noch Schwächen sind. Aber auch diese Freude darüber, ja, diese Zuneigung, diese Liebe, die kommt, weil wir im anderen Gott sehen, weil wir im anderen das sehen, was Gott in ihn hineingelegt hat. Und ich glaube, wir müssen uns kennen, um uns wirklich so zu lieben, wie das Wort sagt. Und es reicht nicht, wenn wir uns einfach nur hier so einmal in der Woche sehen, sondern ich glaube auch wirklich, dass wenn man jemand wirklich kennen will, dann brauchst du Gemeinschaft. Ja, das kann in Kleingruppen sein, das kann in einer einzelnen Gemeinschaft sein mit jemandem, wo wir jemanden wirklich kennen, dass du auch weißt, was die brauchen, dass der Heilige Geist dir zeigen kann, wie kann ich auf die Person reagieren. Und das ist das, was Paulus hier betet, ja, dass ihr euch kennt. Und dass ihr dann in dieser Liebe, die in Christus ist, die von Christus ist, reagieren könnt und den anderen auch dienen könnt auf eine Weise, wie Gott ihnen dienen will. Das ist eine ganz andere Art von Liebe. Nicht pauschal, ja, hier und ich drück dich mal, das kann auch wichtig sein, ja, ist auch wichtig. Aber auch dieses Reagieren, zu sehen, was will Gott in seiner Liebe in den anderen Menschen hineinlegen? Wie will er dem anderen Menschen begegnen? Und dann findet Liebe einen Ausdruck in der Art und Weise, nicht nur wie wir miteinander umgehen im Sinne von wir sind nett miteinander, sondern wirklich zu erkennen, was braucht der andere? Was hat Christus mir gegeben für den? Das ist alles das, was da drin steckt. Die Liebe wird reich an Erkenntnis und Verständnis, damit ihr euch für das entscheidet, worauf es ankommt. Wir sehen also, warum betet er für diese Art von Liebe? Damit wir mehr und mehr verkennen, und zwar die ganze Gemeinschaft, aus dieser Erkenntnis und dem Verständnis heraus, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, nämlich für das, worauf es ankommt. Worauf kommt es denn an? Wenn man da nur oberflächlich drauf schaut, dann könnte man meinen, ah ja, das, was jetzt danach kommt, ist das, worauf es ankommt, stimmt's? Damit ihr euch für das entscheidet, worauf es ankommt. Am Tag des Christus sollt ihr rein und tadellos vor ihm stehen und erfüllt mit dem, was aus der Gerechtigkeit gewachsen ist. In der Elberfelder steht die Frucht der Gerechtigkeit. Also tadellos sein und Frucht. Ah, das ist das, worauf es Gott drauf ankommt. Das heißt, wir treffen Entscheidungen, tadellos zu sein, und wir treffen Entscheidungen, Frucht zu bringen. Und dann gehen wir los, Ärmel hochkrempeln und sagen, okay, das ist jetzt unser Fokus. Aber wenn man genau hinschaut, dann beschreibt das, was kommt, das Ziel und nicht die Entscheidungen selber. Schaut es euch mal genau an. Was steht denn da? Am Tag des Christus. Wann ist der denn? Der kommt noch. Der Tag des Christus ist der Tag, an dem Christus wiederkommt. Da sollt ihr rein und tadellos vor ihm stehen. Da kann man zurückschauen, ja? Ihr seid erfüllt mit dem, was gewachsen ist. Da könnt ihr zurückschauen und schauen, was in eurem Leben gewachsen ist, was für Frucht gekommen ist. So was hier beschrieben wird, ist das Ziel. Das heißt, wir treffen jetzt Entscheidungen, damit am Tag des Herrn dieses Ziel erfüllt ist. Aber nicht, wir gehen jetzt hin und machen mal, ja? Wir versuchen, möglichst rein zu sein. Wir versuchen, möglichst hier diese Frucht rauszupressen. Nein, wir treffen jetzt Entscheidungen für das, worauf es ankommt. Worauf kommt es denn an? Wie ist denn dieser Weg? Welches Wort kommt denn, ihr habt vorhin diesen ganzen Teil gelesen, welches Wort kommt denn am häufigsten vor? Ist es euch aufgefallen? Ein Wort kommt sehr, sehr häufig vor. Siebenmal in diesem Abschnitt. Kleiner Guess. Könnte man meinen? Nein? Wahrscheinlich ist es für uns schon so selbstverständlich, dass wir es gar nicht so, dass es uns gar nicht so auffällt. Kann ich mal die letzte Folie haben, bitte? Das, ja, das ist wie in der Kinderstunde, da steht immer die Antwort Jesus, gell? Wer hat Jesus? Noch bevor die Frage klar ist. Aber diesmal ist wirklich die Antwort Jesus. Jesus Christus. Und es gefällt mir, ja? Christus, Knechte von Christus, ihr Heiligen in Christus, Gnade und Friede durch Christus. Und es kommt der Tag, an dem Christus wiederkommt. Und die Frucht, die wächst, die ist durch Christus. Die Liebe, die wir haben, ist durch Christus. Christus, 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 Christus. Das ist das, worauf es ankommt. Was heißt es jetzt? Entscheidungen treffen für das, worauf es ankommt. Ich glaube, die wichtigste Entscheidung ist, dass wir in Christus sind. Und das sind wir, wenn wir an ihn glauben. Wir sind von Neuem geboren. Wir sind Menschen in Christus. Wir sind Heilige in Christus. Und dass wir in Christus bleiben. Dass wir mit ihm verbunden sind. Dass wir mit seinem Wort verbunden sind. Dass wir in Christus sind. Das ist der Weg zu diesem Ziel. Nicht umsonst sagt Jesus, ich bin der Weg. Christus ist der Weg. Und dann schauen wir uns das nochmal an, was da kommt. Wie kann ich denn an dem Tag tadellos und rein sein? Ja, auf Christus kommt es an. Und dieses Wort rein, es gefällt mir so, was das bedeutet. Wir sagen auch rein, aber was ist rein? Rein heißt sauber. Ist diese Bluse rein? Ich hoffe es, ja, frisch gewaschen. Vielleicht kennt ihr noch diese Waschmittelwerbung von früher. Oh, weiß, und dann hält diese Frau, weiß nicht, wie hieß sie, Antje? Nein, weiß nicht mehr. Und sie hält es gegen die Sonne draußen an dieser Wäscheleine, die Älteren kennen es vielleicht noch. Ja, hält es dagegen und dann, oh, das ist ja gar nicht rein. Und dieses Wort, das hier steht, dieses rein heißt, sonnenklar, durch das Sonnenlicht geprüft. Das ist das, was dieses Wort rein bedeutet. Das heißt, was heißt es? An diesem Tag wird Gott uns jetzt im bildlichen Sinn gesprochen hochhalten gegen das Sonnenlicht und sagen, du bist tadellos rein. Im Sonnenlicht geprüft rein. Wie kann das sein? Das kann nur sein, weil Jesus Christus uns von aller Schuld befreit hat und absolut rein gemacht hat. Und selbst wenn deine Schuld blutrot ist, ja, wenn die Sünde blutrot ist, soll sie doch weiß werden wie Schnee. Oder ich will sogar sagen, so rein wie hier durch das Sonnenlicht geprüft. Das ist das, was Jesus Christus in unserem Leben macht. Nicht, weil wir versuchen, möglichst gut zu leben. Das ist was, was nur Christus machen kann. Nur Christus. Und wir lernen, in Vergebung zu leben. Wir lernen wirklich, in ihm zu sein. Wir treffen Entscheidungen. Das sind diese Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, ja, um rein befunden zu werden, dass wir immer wieder zu Gott kommen und uns von ihm vergeben lassen, dass wir immer wieder beziehungsweise in dieser Vergebung leben, diese Vergebung annehmen, die Christus schon lange am Kreuz erwirkt hat. Und das ist es, wodurch wir rein dastehen werden. Christus ist der Weg. Christus ist das, worauf es ankommt. Und auch bei der Frucht der Gerechtigkeit, es ist Christus, auf was es ankommt. Hier heißt es, die durch Jesus gewirkt oder das, was gewachsen ist aus Jesus, das gefällt mir, ja, dass wir zurückschauen an diesem Tag und sehen, was Christus in unserem Leben gemacht hat, mit dem, was er uns in die Hand gegeben hat, wie wir vorhin gehört haben. Ja? Jedem von uns hat er was in die Hand gegeben. Und mit dem will Christus diese Frucht hervorbringen, damit wir nicht an diesem Tag dastehen und zurückschauen und sehen, was haben wir eigentlich verpasst, sondern wir werden sehen, wenn wir jetzt diese Entscheidung treffen, Christus wirklich ranzulassen in unserem Leben, dann werden wir sehen, wie Gott das, was in unserer Hand war, genommen hat und damit Frucht hervorgebracht hat. So Gott, und jetzt kommen wir wieder zu dem Anfänger unseres Glaubens zurück, Gott hat als Anfänger unseres Glaubens etwas in uns hineingelegt oder uns etwas in die Hand gegeben, etwas in uns hineingelegt, das wachsen soll. Genauso wie in der Natur, ein Same wird gelegt. Und dann wächst er. Wenn der die Bedingungen hat, die er braucht, dann wächst er. Dann musst du dich nicht davor hinstellen und sagen, wachs! Ja, oder irgendwie dran ziehen, das wird nicht funktionieren. Aber wir machen das manchmal so mit dem, was wir als Frucht in unserem Leben gern hätten, stimmt's? Und wir versuchen zu drücken und zu schieben, aber wenn die Bedingungen da sind und Gott was hineingelegt hat, dann wächst es. Aber es braucht seine Zeit. Es braucht die Zeit, die Gott bestimmt hat für diesen speziellen Samen. Das kann unterschiedlich sein. Deswegen müssen wir nicht auf andere schielen und sagen, ja, aber da ist viel anders. Das ist ein ganz anderer Same. Schau doch mal die Pflanzen an draußen, die wachsen doch alle unterschiedlich. Und so ist es auch bei uns. Aber Gott hat in jeden von euch etwas hineingelegt und er sagt zu jedem von euch, ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Und die bleibt, ist die wir dann sehen werden, rückblickend sehen werden, wow, ja, was hat Gott gemacht? Manches sehen wir jetzt schon, ich bin froh darüber, das ermutigt. Aber manches werden wir erst dann sehen am Tag des Christus, was Gott da eigentlich gemacht hat, wie er gewirkt hat. Und wir werden staunen, wir werden wirklich staunen. Und wenn im Wort Gottes von Frucht die Rede ist, dann meint es sowohl in Bezug auf den Charakter, wir alle kennen die Frucht des Geistes, das ist ja zuvorderst die Liebe, ja, die sich dann auch zeigt in anderen Dingen wie Selbstbeherrschung oder Geduld oder Güte, ja, was auch immer da noch dazugehört. Aber es ist auch mit Frucht gemeint, alles, was dabei herauskommt, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen. Auch da kommt Frucht. Es können andere Menschen sein, die vielleicht durch euer Zeugnis selbst zu Christus gefunden haben. Das können irgendwelche Dinge sein, die ihr für andere Menschen gemacht habt. Ja, die dann bleiben, die einen bleibenden Wert für das Reich Gottes haben. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Aber wir können das nicht pushen. Und es ist auch gar nicht unsere Aufgabe, irgendwelche Frucht zu pushen. Unsere Aufgabe ist eine andere und das kennen wir aus diesem Beispiel von Weinstock und Rebe. So geht es nämlich weiter, dieser Johannes 15, wo es heißt, ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt. Das kommt aus dieser Stelle heraus, wo es um Weinstock und Rebe geht. Wenn die Rebe am Weinstock ist, wenn man die nicht abschneidet und die ist am Weinstock, dann wird sie irgendwann Frucht bringen, weil sie genährt wird vom Weinstock. Die Rebe muss sich dann nicht anstrengen, dass Frucht kommt, sondern es kommt, es fließt. Der Saft fließt dadurch und es kommt Frucht. Erst kommen nur Blätter, erst kommt irgendwas anderes, Blüten, aber irgendwann kommt die Frucht. Und unsere Verantwortung ist es, und jetzt sind wir wieder bei diesen Entscheidungen, die wir jetzt treffen. Die Entscheidung, die wir jetzt treffen, ist nicht Frucht zu bringen, sondern die Entscheidung, die wir treffen, ist, dass wir in Christus bleiben. Das ist unsere Verantwortung. Und zwar eng verbunden mit ihm, dass möglichst der Saft möglichst fließen kann, dass da nichts stört. Ja, dass wir am Wort dran sind, dass wir an Christus dran sind, oder ich will sagen drin sind, ja, dass wir in Christus sind, in dieser Einfachheit, von der wir letzte Woche gehört haben. Nämlich, dass ich zu Gott komme und sage, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Ohne eigene Agenda, ohne eigene Vorstellung, was jetzt Gott mit mir machen könnte und wie er jetzt durch mich Frucht bringen könnte. Nein, ich sage, okay, Gott, ich bin mit dir zusammen. Was willst du tun? Und ich fange an, Gott Fragen zu stellen. Ich rede mit ihm. Ich bin mit ihm zusammen. Ich habe Gemeinschaft mit ihm. Und wenn ich das zulasse und offen bin und sage, Gott, mach mit mir, was du möchtest, dann wird er dir Aufträge geben. Und aus diesen Aufträgen, die Gott gemacht hat, diese vorbereiteten Werke, da wird Frucht kommen. Glaubt ihr das? Ja? Und das sind diese Entscheidungen, worauf es ankommt. So, worauf kommt's an? Wir fokussieren uns nicht auf die Frucht, wir fokussieren uns auf Christus und dass wir vor ihm sind und dass wir uns von ihm gebrauchen lassen. Dass wir offen sind dafür und sagen, was auch immer du tun willst. Das ist unser Fokus. Das ist das, worauf es ankommt. Christus. Auf Christus kommt es an. Und dann kann Gott hervorbringen, was maximal gut ist. Was maximal bleibt, was maximal ihn ehrt. Und darum geht's letztlich. Wir kennen das schon aus dem Epheserbrief, ja, zum Lob seiner Herrlichkeit, zum Lob seiner Herrlichkeit, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und so endet auch diese Passage hier, dieser Anfang dieses Briefes von Paulus an die Philipper, nämlich zum Lob seiner Herrlichkeit. Hier wird's ausgedrückt in der neuen evangelistischen Übersetzung. So wird Gott geehrt und gelobt. Das heißt, wenn wir uns für das entscheiden, worauf es ankommt und daraufhin, aus diesen Entscheidungen heraus, wir am Tag von Christus dastehen, absolut rein, und wir zurückschauen auf das, was Gott getan hat, das ehrt Gott. Ein Leben, das Gott ehrt. Und auch das ist was, was wir nicht hervorquetschen müssen. Ja, dass wir sagen, oh, ich will jetzt Gott, ja, ich ehr dich und ich versuche dich zu ehren, sondern der Fokus ist Christus in mir. Und er darf machen, was er will, so wird Gott geehrt. Das passiert nebenbei, will ich fast schon sagen. Wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle, dass er wirklich machen kann bei mir, was er möchte, dann wird Gott geehrt. Und dann werden Menschen unser Leben anschauen, wenn wir in Christus sind und bleiben und sagen, dieser Gott ist real. Ich sehe doch, was mit dem Menschen los ist. Ich sehe doch, was in seinem Leben passiert. Dieser Gott ist real. Und so wird es auch sein in der Gemeinschaft, dass Menschen hierher kommen und sie sagen, ich erlebe das doch. Die sind doch anders. Ja, dieser Gott, er muss real sein. Aber nicht, weil wir das so dringend versuchen, anders zu sein, sondern weil Christus in uns lebt. Also ich war maximal ermutigt von diesem Beginn des Philipperbriefes. Ich hoffe, ihr seid's auch, dass wir sehen, dass Gottes Liebe nicht irgendwie nur abstrakt ist oder irgendwie was Emotionales, was da oben drüber steht, sondern dass sie sich speist aus Erkenntnis und Verständnis von dem anderen. Und dass Gott direkt hineinwirkt, genau da, dass er uns auch Verständnis füreinander geben will, wo er hineinwirken will. Und dass dann diese Freude darüber kommt. Nehmt diese Freude, indem ihr anschaut, was Gott bei jedem von euch gemacht hat. Vielleicht ist auch heute sind wir lange zusammen. Ich schätze es immer so, wenn wir zusammen sind und wir erzählen einander, was Gott getan hat in unserem Leben. Weil das nicht nur den freut, der es erlebt hat, sondern die anderen mitfreut. Wir können diese Freude mehren, ja, indem wir auch teilen, was wir mit Gott erlebt haben. Dann sei ermutigt, dass Gott in dir das Werk, das er angefangen hat, auch vollenden wird. Und nicht nur in dir, sondern auch in dem anderen, der dir Mühe macht. Gott wird zum Ziel kommen. Und dann lass uns die richtigen Entscheidungen treffen, nämlich in Christus zu sein und ganz eng an ihm dran zu bleiben. Und ich freue mich, dass wir auf der Freizeit auch dieses Thema haben von Gebet, weil Gebet diese enge Gemeinschaft mit Gott ist, aus der sich alles andere speist, aus der alles andere herauskommt. Und deshalb wollen wir jetzt Entscheidungen treffen, die uns näher oder die uns noch stärker mit Christus verbunden lassen. Verbinden. Er ist in uns, aber wir wollen uns ihm noch näher sein, wirklich das, was auch in der Bibel überall steht, dass wir diese Gemeinschaft suchen, um von dieser Gemeinschaft geprägt zu werden. Das ist das, worauf es ankommt. Und ich möchte mit euch zum Schluss wirklich dieses Gebet von Paulus lesen, auch als Gebet für uns. Herr, ich bete darum, dass die Liebe hier unter uns immer reicher wird an Erkenntnis und Verständnis, damit wir uns wirklich für das entscheiden, worauf es ankommt. Dass wir, wenn du wiederkommst, wirklich absolut rein vor dir stehen, weil wir verstanden haben, was Vergebung bedeutet. Weil wir verstanden haben, was es bedeutet, von dir absolut gerecht gesprochen zu sein. Herr, und ich danke dir auch dafür, dass du uns erfüllst mit dem, was von dir kommt, damit diese Frucht von Gerechtigkeit wächst. Dass das, was in unserer Hand ist, dass das, was du uns gegeben hast in unserem Leben an Gaben oder auch an einfach Dingen, die du uns anvertraut hast, an Aufgaben, Herr, dass daraus wirklich Frucht kommt, die für die Ewigkeit bleibt, die das verwirklicht, was du vorhast für uns, aber auch für andere Menschen um uns herum. Und ich danke dir, Herr, dass du es bist, der es hervorbringt. Dass wir es nicht durch Anstrengung oder durch Pushen oder durch Ungeduld erreichen, sondern dadurch, dass du, Christus, unser Fokus bist. Wir wollen in dir sein. Wir sind in dir. Durch das, was du am Kreuz getan hast, Christus. Und wir bleiben an diesem Wort. Wir wollen dieses Wort reichlich unter uns wohnen lassen. Wir wollen diejenigen sein, die von dir geprägt werden in jeder Entscheidung, die wir zu treffen haben. Und das bete ich jetzt auch für mich, für uns, für diese Gemeinde, dass wir niemals diesen Fokus verlieren auf dich, Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. In Jesu Namen. Amen.